Glauben, Schwestern im Herrn. Dieser Festtag der Apostelfürsten hat ja nicht nur seine Bedeutung darin, dass eben die Kirche heute diese beiden Apostel feiert und ihrer feierlich gedenkt, weil eben der Petrus, der Höchste der Apostel, der Erste der Apostel, der Sprecher der Apostel ist und von Gott, dem Herrn, ausdrücklich dazu auserwählt und bestimmt worden ist, und Paulus, der Völkerapostel ist, der also sozusagen der Kirche die ganze Welt, die Menschheit, zumindest intentional dann in das Netz gespült hat. Die Bedeutung der Apostelfürsten besteht darin, dass die Kirche vor allen Dingen, und das ist heute in unserer Zeit besonders wichtig, die Einheit der Kirche feiert und sich wieder und immer wieder die Einheit der Kirche, dieses einen mystischen Leibes Christi, bewusst machen muss. Verkörpert in diesen beiden Aposteln Petrus und Paulus, die selbst einander ergänzen und in ihrer Bedeutung zusammengehören, damit diese Einheit des einen Leibes Jesu Christi, seiner Kirche, auch bestehen kann. Und so hat sie dann auch der Herr als Haupt der Kirche dann auch strukturiert zunächst einmal. Wir sprechen ja heute dauernd von Umstrukturierung der Kirche, ne? Das ist ja so dieses heiße Thema überhaupt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche hat eine Struktur, die Kirche hat eine Gestalt. Sie hat diese Gestalt nicht von den Bischöfen, sie hat diese Gestalt nicht von den Gremien, sie hat diese Gestalt nicht erst heute, und diese Gestalt muss nicht erst gesucht werden, sondern diese hat sie von ihrem Herrn. Und zwar als bleibende Gestalt, unverfügbare Gestalt. Das heißt zunächst einmal, liebe Brüder und Schwestern, diese Gestalt, man könnte sagen, die Statik der Kirche, das Skelett der Kirche, das ist ja, das Skelett ist ja sozusagen die Statik auch des menschlichen Leibes. Diese Statik verkörpert ein heiliger Petrus inwiefern? Insofern, als Petrus als der Erste der Apostelfürsten bestimmt ist. Und was hat das mit Gestalt zu tun? Wo wir einen Ersten haben, vom Herrn selbst bestellt sogar noch, da haben wir eben auch solche, die unter diesem Ersten stehen. Das heißt, es gibt eine Über- und Unterordnung in der Gestalt der Kirche. Und diese Über- und Unterordnung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die ist sogar sakramental fundamentiert. Das ist ja das, was die katholische Kirche, übrigens auch die Orthodoxen, aber nicht die Protestanten, so wesentlich auszeichnet. Bei den Protestanten ist alles plan, dort keine Struktur, das ist einfach nur ein Haufen von Leuten. Da haben manche dann eben ein Predigeramt dann von der gewählten Kirchenführung übertragen bekommen, aber dieses Predigeramt, wenn sie dort so keine Lust mehr haben, naja, da können sie dann auch Flohzirkusdirektor werden anschließen. Spielt auch keine Rolle. So geht das in der katholischen Kirche eben nicht. Die katholische Kirche, die Kirche Jesu Christi, hat eine sakramentale Struktur. Und diese sakramentale Struktur ist ein Abbild der Ein- und Unterordnung in Jesu, in der allerheiligsten Dreifaltigkeit selbst. Die Kirche selbst ist ein Abbild der allerheiligsten Dreifaltigkeit von ihrer Gestalt. Der Vater ist der, von dem überhaupt alles ausgeht. Der Sohn ist derjenige, der sich dem Vater ganz unterwirft und dem Vater ganz gehorsam ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da haben Sie schon alles. Der Heilige Geist ist derjenige, der dann von beiden, dem Vater und dem Sohn, ausgeht und den Sohn so bezeugt und im Sinne dieses Sohnes wirkt, wie der Sohn selbst zu seinen irdischen Lebzeiten den Vater bezeugt hat und durch seinen natürlichen Leib, den er aus Maria, die Jungfrau, angenommen hat, in die Welt und für die Menschen gewirkt hat. Kirche hat ein Skelett, Kirche hat eine Struktur, Kirche hat eine unverfügbare Gestalt. Aber ich habe gerade schon diese Analogie zu dem Leib eines Menschen gebraucht. Übrigens ist das ganz paulinisch. Denken wir nur an den 1. Korintherbrief, Kapitel 12, oder auch an das Kapitel 12, wenn auch sehr, sehr verkürzt nur gegenüber dem Korintherbrief im Römerbrief des heiligen Paulus. Liebe Brüder und Schwestern, Paulus steht nicht für die Gestalt als solche, steht nicht für das Gerippe, steht nicht für das Skelett der Kirche, sondern er steht für die Wahrheit der Kirche, für die Glaubenswahrheit der Kirche. Er ist derjenige, der allerdings das, was er verkündet und was uns überliefert ist in den Briefen des heiligen Paulus im Neuen Testament. Er ist nicht derjenige, der seine Theologie oder seine Lehre oder seine Überlegungen da zum Besten gibt, sondern er schreibt nur auf und wendet es auf die Probleme und auch in den Gemeinden an, diese Theologie, die ihm selbst vom auferstandenen Herrn gezeigt, offenbart worden ist. Der Paulus kann deswegen auch sagen, so überliefere ich euch das und auch nur das, aber auch alles das, was ich vom Herrn empfangen habe. Was Paulus lehrt, ist die Lehre des Herrn, die er, der Herr, dem Paulus, die katholische Wahrheit, die er dem Paulus offenbart hat. Die göttliche Wahrheit ist, Paulus ist sozusagen nur der Durchgang, ist nur sozusagen der Kanal. Aber er ist nicht der Urheber und der Ursprung dessen, was er lehrt. Ganz wichtig. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Lehre der Heiligen Schrift, die insbesondere und näherhin die paulinische Lehre, wenn ich es mal jetzt so sagen darf, ist Lehre dessen, der von sich selbst zu Recht gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, Jesus Christus. Das hat mit menschlichen Dingen nichts zu tun. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch die Kirche ist als Ganze eine göttliche Institution und keine menschliche, soziale. Sie erübrigt sich nicht einfach, geht nicht einfach in sozialen Kategorien auf, sondern sie ist von oben her gebaut und kann nur von oben her im Lichte des Heiligen Geistes richtig verstanden werden und auch in der Wahrheit gehalten werden im Lichte des Heiligen Geistes. Und das ist das ganz Entscheidende, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Diese Wahrheit, weil sie göttliche Wahrheit ist, sie kann sich nicht ändern. Man kann nicht sagen, das ist altmodische Wahrheit oder moderne Wahrheit. Das ist schon von vornherein falsch. Da wissen wir schon gleich, aus welcher Ecke der Wind pfeift, um nicht zu sagen, von unten und nicht von oben. Denn die Wahrheit bleibt sich immer identisch. Der Herr sagte selbst seinen Aposteln noch in den Abschiedsreden: Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, den ich euch vom Vater her senden werde, dann wird er euch in die ganze Wahrheit einführen. Und er wird euch dann die ganze Wahrheit offenbaren. Nicht so, dass neue Wahrheiten hinzukämen, sondern dass die Wahrheit, die da ist und die sozusagen konzentriert ist in seiner Person, in der Person des Herrn, dass die sozusagen immer mehr im Laufe der Geschichte offenbar wird. Aber es kann schon gar nichts geben, was im Widerspruch zu der Tradition steht. Und in dieser Situation könnten wir ganz schnell sein heute. Was wird da alles in Frage gestellt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was eben in der katholischen Kirche immer geglaubt worden ist, immer selbstverständlich war, nie in Frage gestellt worden ist und auch mit Recht nicht in Frage gestellt werden dürfte. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist und bleibt so. Eigentümlich katholisch ist das, was immer und überall und von allen geglaubt worden ist. Wir werden heute nicht durch den Glauben an eine andere Wahrheit heilig und gerettet, wie die Menschen, die ersten Christen. Ausgeschlossen. Es gibt keine modernen Wahrheiten. Ich kann vor diesem schlimmen Irrtümern, die heute in der Kirche grasieren, nicht deutlich und klar genug überhaupt warnen. Flirten Sie nicht mit diesen Dingen. Der Heilige Geist ist das Gedächtnis der Wahrheit, der Zeuge Jesu Christi, das heißt, der diese Wahrheit, die Christus in Person ist, sozusagen präsent erhält, sodass der Gedanke an ein zeitliches Hintereinander und an eine geschichtliche Wahrheit schon von vornherein total falsch ist. Weil dieser Christus sich nicht ändert, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und unverändert durch diesen Heiligen Geist bezeugt wird. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind in schwerer See als Kirche in unserer Zeit und die Verhältnisse versprechen noch viel abenteuerlicher und noch viel stürmischer und turbulenter zu werden. Aber, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, eines ist auch klar. Die Kirche wird alles überleben. Das heißt aber auch nur überleben in diesen ursprünglichen Strukturen, die der Petrus nicht mehr zu repräsentieren hat, sondern die er auch zu wahren und zu schützen hat. Und in dieser unveränderlichen Wahrheit, die der Petrus Kraft seines Amtes auch zu schützen hat. Und nicht zur Disposition stellen darf. Das Ziel der Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das steht fest. Und jetzt bringe ich noch einmal, beinahe so als Trost und Zuversicht und als Erleichterung, diejenige Frau hier ins Spiel, deren Tag heute ja auch ist, die Mutter Gottes und ihr unbeflecktes Herz, die in Fatima gesagt hat, und am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Das ist das Ende oder die Vollendung. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das heißt natürlich nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen dürfen, sondern das Herz wird triumphieren, nachdem alle diese Übel, mit denen wir es gerade heute zu tun haben, mit all diesen Irrtümern, mit all diesen Verführungen, mit denen wir es heute im Binnenraum der Kirche zu tun haben, dass die ausgemerzt werden von Gott selbst und dass die entsorgt werden. Unser Problem ist nicht, und unsere Fragestellung, was wird denn aus der Kirche werden? Unsere Fragestellung ist nur, wer wird, bis die Kirche an ihr Ziel kommt, das unbefleckte Herz Mariens über Bord gegangen sein und von den Fluten verschluckt worden sein, von den Mächten der Unterwelt. Das ist das eigentliche Problem. Haben wir da keine Angst? Aber wir müssen an der Wahrheit des Glaubens, die Christus ist und die Paulus empfangen und weiter überliefert hat. Wir müssen an dem Depositum Fidei, wie das die Theologie nennt, die Dogmatik, an der Hinterlegung des Glaubens, da müssen wir festhalten. Und wenn wir uns daran festhalten, das kann natürlich für unseren Leib und für unsere weltlichen Konditionen einen hohen Preis haben. Aber den müssen wir dann bezahlen. Aber wenn wir an dieser Wahrheit festhalten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann werden wir am Ende mit triumphieren, mit dem unbefleckten Herzen Mariens. Die Kirche als Ganze, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist schon vollendet von ihrem Anfang an, so paradox das klingt. Die Kirche als Ganze, der ganze Christus, wie Augustinus sagt, aus Haupt und Leib. Haupt ist Christus, der Leib ist der Kirche. Aber diese Kirche wird ja verkörpert wenigstens in einer Person, nämlich in dem Urbild, in der Urgestalt. Das ist die Mutter Gottes. Und sie ist als Einzige, wie auch ihr Sohn, als Haupt der Kirche, mit Leib und Seele schon verherrlicht im Himmel. Die Kirche ist in ihrem allerinnersten, ehernen, metallischen Kern bereits verherrlicht in ihr. Es kann praktisch nur noch das Drumherum, zu dem wir auch gehören, das kann noch verloren gehen. Die Kirche als Ganze nicht. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Liebe Brüder und Schwestern, jemand, damit mache ich Schluss. Für heute muss ich Schluss machen. Die Kirche hätte nie in so schwere See geraten können, wenn sie die Mutter Gottes nicht nur nicht als Beiwerk und ein bisschen Ornament verstanden hätte, die dann halt auch verzichtbar ist und auf die man dann auch verzichtet hat, zumindest hier in Deutschland. Wie steht es denn um unsere Marienverehrung hier in Deutschland pauschal? Sie gehören schon dazu, die Mutter Gottes, denen das viel bedeutet, aber allgemein. Die Mutter Gottes hat einmal gesagt, wenn die ganze Welt, wenn Russland vor allen Dingen meinem unbefleckten Herzen geweiht ist, wenn ich als Miterlöserin überhaupt erst einmal dann dogmatisiert bin, Amsterdamer Botschaften, dann wird die Kirche in friedliche Gewässer kommen. Selbstverständlich. Denn sie, ihr unbeflecktes Herz, ist auch die Bastion gegen alle teuflischen und dämonischen Angriffe. Und mit denen haben wir es zu tun. Wir können sagen, wir sind in Turbulenzen und so weiter. Stimmt ja. Aber dann müssen wir auch fragen, und was ist die Ursache? Wir lassen dem Teufel die Macht. Wir ermächtigen ihn. Und die Macht, die stärker ist als der Teufel, die haben wir vor die Tür komplimentiert. An der Mutter Gottes, an ihrem unbefleckten Herzen, da hängt zuallererst einmal das Wohl und Wehe der Kirche Jesu Christi. Amen.